Deutschlandfunk, der Tag.
3 Tage danach ist Solingen noch immer unter Schock. So beschreibt das unsere Landeskorrespondentin. Sie konnte mit vielen Menschen vor Ort sprechen, hat sich angeschaut, wie in der Nähe des Tatorts der Opfer gedacht wurde. Der Kanzler war da, der Ministerpräsident von NRW, jeder von ihnen hat eine weiße Rose niedergelegt und ein paar Worte gefunden. Ministerpräsident Wüst hat zuallererst den Rettungskräften gedankt.
Es ist ganz oft die Formulierung gefallen, sowas möchte ich nie wieder erleben. Weil diese Menschen aber über sich hinausgewachsen sind, hingegangen sind, wo einem die eigene Natur eigentlich rät, geh da weg, ist es nicht noch schlimmer geworden. 3 Menschen sind gestorben und wir alle sind unfassbar traurig darüber, dass es nicht noch mehr geworden sind. Liegt an diesen teils sehr, sehr jungen Menschen. Ehrenamtler, dann in der zweiten Welle Hauptamtler. Und auch die sind auf so etwas nicht vorbereitet.
Emotional kann man sich auf eine solche Tat wohl auch kaum vorbereiten. Und sonst? Sicherheitspolitisch? Indem die Polizei mehr darf, mehr abgeschoben wird, Messer verboten werden? Noch während getrauert wird, wird gefordert, auch vom Kanzler.
Das war Terrorismus, Terrorismus gegen uns alle, der unser Leben, unser Miteinander bedroht, die Art und Weise, wie wir leben. Das ist auch das, was diejenigen, die solche Anschläge planen und durchführen, immer beabsichtigen. Und das ist etwas, was wir niemals hinnehmen werden und was wir niemals akzeptieren werden. Offensichtlich wird es jetzt darum gehen, dass wir die waffenrechtlichen Regelungen, die wir in Deutschland haben, noch einmal verschärfen. Das gilt insbesondere, was den Einsatz von Messern betrifft, aber auch viele andere Dinge drumherum, die geregelt werden müssen.
Da schließen sich viele in der Politik an. Und an mancher Stelle führt das zu einem echten Überbietungswettbewerb gerade, wenige Tage vor wichtigen Landtagswahlen im Osten. Bleibt die Frage, was davon substanziell helfen würde, damit solche Anschläge wie in Solingen nicht mehr vorkommen. Der Tag am 26. August 2024 mit Sarah Zerback. Hi. Aus dem Festival der Vielfalt ist erst ein Tatort geworden und inzwischen ein Ort des Trauerns. Unsere Korrespondentin in Nordrhein-Westfalen heißt Felicitas Böselager und sie erreichen wir jetzt in Solingen. Sie hat das Gedenken und die Statements der Politik heute mitverfolgt und vor allem mit Menschen sprechen können. Hallo Felicitas.
Hallo Sarah.
Wo erwische ich dich gerade? Wo bist du?
Ich sitze auf einer Bank in einem Park in der Nähe von dem Tatort, weil bei dem Tatort jetzt erst die ganze Bühne und so abgebaut wird. Das wurde wegen des Tatorts jetzt das ganze Wochenende nicht gemacht, weil es sozusagen da noch niemand hin durfte. Jetzt ist der Tatort aber freigegeben und das ist jetzt zu laut für unser Gespräch.
Und du hast dich mit Menschen unterhalten, mit Solingern und Solingerinnen. Was ist denn so dein Eindruck jetzt 3 Tage danach? Wie geht's der Stadt?
Was mir so gekommen ist, als ich jetzt den ganzen Tag war, ist, dass man das von außen erstmal nicht sieht. Also auch hier im Park geht das Leben weiter. Leute spielen Fußball, Kinder sind auf dem Spielplatz, die Menschen gehen arbeiten, die Sonne scheint. Und die Häuser hier erzählen auch nicht von dem, was passiert ist. Aber sobald man mit den Menschen spricht, dann spürt man sofort, wie bedrückt, wie geschockt, wie traurig die Menschen in Solingen sind. Es ist wirklich eine Stadt, die trauert und die auch, das habe ich auch in den Gesprächen gemerkt, um Fassung ringt. Also viele Menschen, die kaum artikulieren konnten, welche Gefühle eigentlich in ihnen sind. Eine ungerichtete Wut zum Teil. Dann habe ich einen Menschen gehört, der erzählt hat, wie er selber vor der Bühne stand und jemand neben ihm einfach umgefallen ist. Und er dachte erst, der sei betrunken, bis er begriffen hat, was da passiert ist. Menschen, die erzählen, dass sie auch auf dem Stadtfest waren und dann mussten sie das Stadtfest verlassen, weil sie dann dazu aufgefordert wurden und wie ihnen dann nach und nach dämmerte, in welcher Gefahr sie geschwebt haben und dass Menschen in Solingen ihr Leben verloren haben. Das ist auch 3 Tage nach diesem Attentat noch total präsent in der Stadt.
Ja, 3 Menschen wurden getötet, 8 zum Teil ja richtig schwer verletzt. Und da war dann übers Wochenende zum Glück das Aufatmen, dass die medizinisch gesehen über einen Berg sind. Aber seelisch gesehen ja noch lange nicht. Ne? Das wird sicherlich noch dauern.
Ja, also so ein Anschlag hinterlässt tiefe seelische Wunden. Und das ist aber hier auch allen klar. Also die direkten Opfer, die im Krankenhaus waren, hatten schon nachts in der Intensivstation psychologische Betreuung. Und so, insofern sie die wahrnehmen konnten oder wollten, dann gibt es für alle Menschen hier in Solingen Hotlines, die kann man im Internet finden, da kann man anrufen und umsonst Unterstützung kriegen in einem Traumazentrum. Gestern gab es Gedenkveranstaltungen, bei denen auch Seelsorger und Seelsorgerinnen zugegen waren. Und ich habe mit einer Frau gesprochen, die mir erzählt hat, dass sie das auch wahrgenommen hat. Sie war nämlich gekommen, um Blumen niederzulegen und hat dann auf dem Foto eines der Opfer erkannt. Das war der Mitarbeiter, ein ehemaliger Mitarbeiter ihres Mannes. Und dann konnte sie direkt zu einer Seelsorgerin gehen und das mit ihr besprechen. Und sie hat mir erzählt, dass ihr das sehr geholfen hat. Also das Thema ist präsent in der Stadt und wichtig und die Menschen nehmen es auch wahr.
Jetzt war ja auch hohe Politprominenz, möchte ich mal sagen, präsent in Solingen. Der Bundeskanzler ist gekommen, der NRW-Ministerpräsident, wieder einmal, muss man sagen, Samstag war er auch schon da, Hendrik Wüst war heute nochmal dabei. Mit welchen Signalen denn?
Also Scholz, der Kanzler, das hat man gemerkt, war am Anfang sehr bemüht, Einigkeit zu betonen und war sichtlich beeindruckt von einem Treffen, was er vorher hatte mit Ersthelfern und Ersthelferinnen, die bei diesem Fest waren, um Menschen zu helfen, die dehydriert sind oder Pflaster zu kleben und überhaupt nicht auf so einen Einsatz vorbereitet waren, junge Sanitäterinnen und Sanitäter zum Teil. Das hat man gemerkt, dass das den Kanzler sehr bewegt hat, dieses Treffen. Und die hat er auch zu Beginn hervorgehoben und hat gesagt, es gibt eben auch die Guten in der Gesellschaft. Aber dann hat er gesagt, dass er zornig und wütend sei auf die Tat und dass diese Tat schnell bestraft werden müsse. Und dann hat er angekündigt, dass er die Waffengesetze verschärfen wolle und außerdem, dass Menschen schneller abgeschoben werden sollen. Also eigentlich die politischen Statements, die man hier vielleicht auch von ihm erwartet hat. Hendrik Wüst klang dann ähnlich, auch sehr bewegt von diesem Treffen zunächst. Und dann hat er gesagt, dass es um die Frage ging, ob Menschen, die dauerhaft kein Recht haben, hier zu sein, wie man es machen kann, schaffen kann, dass sie einfacher dieses Land verlassen können oder erst gar nicht kommen. Und dann hat er darum gebeten, die Stadt Solingen zur Ruhe kommen zu lassen, mit Verweis auf die Demonstrationen, die hier gestern Abend waren. Da waren Demonstrationen der jungen Alternative und Gegendemonstrationen. Da kam es auch zu kleinen Ausschreitungen. Und Wüst hat darum gebeten, dass man die Solinger und Solingerinnen und Solinger jetzt ein bisschen in Ruhe lässt, damit sie diese Tat verarbeiten können.
Kannst du einschätzen, wie diese politischen Botschaften ankommen? Also ich kann mir vorstellen, das ist ja ein schmaler Grat, so kurz vor den Landtagswahlen, jetzt eben so zwischen Anteilnahme und ja diesen Forderungen, Wahlkampf eventuell. Was erwartet da Solingen von Berlin?
Also die Menschen, mit denen ich hier gesprochen habe, denen war vor allen Dingen wichtig, dass es keine Wahlkampfbühne wird, sondern die haben sich ernsthaft Trost und Anteilnahme erhofft. Nun war es so, dass dieses Statement vom Ministerpräsidenten und vom Kanzler so weit weg von den Mengen, von den Menschen waren, die gekommen waren, dass die das gar nicht hören konnten, was die gesagt haben. Die können das dann später im Fernsehen sozusagen nachhören. Deswegen konnte ich die gar nicht fragen, wie sie die Worte des Kanzlers fanden. Also ihnen ist einfach wichtig Anteilnahme. Und was ihnen auch wichtig ist, ist ein bisschen kleinteiliger als das, was in der Bundesrepublik besprochen wird, sondern wie können wir weiter hier in Solingen sicher leben? Und was ist genau passiert? Warum ist dieser Mann, der jetzt festgenommen wurde, der mutmaßliche Täter, nicht abgeschoben worden? Das sind die Dinge, die hier viele bewegen.
Der Generalbundesanwalt hat ja die Ermittlungen übernommen, also die oberste Ermittlungsbehörde des Bundes, die übernimmt, wenn der Anfangsverdacht besteht, dass eine terroristische Vereinigung dahinter steckt. Lässt sich denn dieser Anfangsverdacht inzwischen erhärten, also ein terroristisches Motiv?
Also der Kanzler hat heute von Terror gesprochen. Ministerpräsident Wüst war ein bisschen vorsichtiger. Der hat gesagt, viele Indizien weisen auf Terror hin. Und es gibt ja ein Bekennervideo des IS. Und dieses Bekennervideo als solches wird als authentisch eingestuft. Also insofern, als dass es vom IS kommt. Ob aber der IS wirklich in Zusammenhang mit dem Mann steht, der festgenommen wurde, das ist noch nicht geklärt. Und dann gibt es auch ein Video, wo man einen Mann sieht, von dem der IS behauptet, dass das der Täter sei. Aber das ist auch noch nicht verifiziert. Also da müssen wir noch auf Ermittlungsergebnisse warten.
Wir wissen ja, dass ein Tatverdächtiger festgenommen wurde, circa 24 Stunden nach der Tat. Ein 26-jähriger Syrer, der angibt, verantwortlich zu sein und der zuvor in einer Flüchtlingsunterkunft gelebt hat. Was passiert denn jetzt mit ihm und wie verlaufen die Ermittlungen weiter?
Ja, also die Ermittlungen, das hast du ja gerade gesagt, die sind jetzt bei der Bundesanwaltschaft. Der Mann wurde nach Karlsruhe geflogen, dort dem Haftrichter vorgeführt. Da wurde dann Haftbefehl erlassen. Daraufhin ist er zurück nach Düsseldorf geflogen worden, wo er jetzt in der JVA in Untersuchungshaft ist. Jetzt wird er befragt werden und es werden zum Beispiel wird versucht werden, sein Handy zu untersuchen. Das ist stark beschädigt. Das will die Polizei jetzt wieder herstellen, damit man da an die Daten kommt. Also so gehen die Ermittlungsschritte jetzt Schritt für Schritt.
Vielleicht noch zum Schluss, Felicitas. Was glaubst du, wie versucht Solingen jetzt zurück in den Alltag zu finden? Also am Wochenende gab es ja mehrere Städte in NRW, die mit Verweis auf Solingen zum Beispiel erstmal Veranstaltungen abgesagt haben. Also wie gehen die Menschen um, auch mit diesem Unsicherheitsgefühl?
Ja, das ist jetzt in Solingen insofern auch noch mal aktueller, weil in 3 Wochen ein neues Fest hier angestanden hätte. Zum Beispiel mit einem Auftritt einer Band am Tatort. Und diese Band hat ihren Auftritt schon abgesagt. Das ist so die individuelle Entscheidung. Aber grundsätzlich setzt die Stadt sich jetzt damit auseinander, ob das stattfinden kann oder nicht. Das ist die eine Frage natürlich, die Frage der Pietät. Können wir in 3 Wochen schon wieder feiern? Ist auch die Frage, ob die Menschen da überhaupt das wollen. Es gibt aber auch viele, die sagen jetzt erst recht, wir müssen weiter feiern. Wir dürfen uns das Feiern nicht kaputt machen lassen von Angst und Terror. Und es gibt aber auch viele, die so unsicher sind, dass sie sich selbst an einem normalen Tag wie heute kaum aus der Haustür getraut haben. Also mir hat eine Frau erzählt, dass sie das sehr viel Überwindung gekostet hat. Ich glaube, es ist jetzt auch erst 3 Tage her. Da muss jetzt so ein Austarieren stattfinden, wie die Stadt jetzt mit den kommenden Terminen umgehen will. Und sie muss sich wirklich erholen. Das ist mein Eindruck hier. Hier muss Ruhe einkehren dürfen.
Felicitas, vielen Dank nach Solingen und danke, dass du für uns vor Ort bist und für uns Augen und Ohren bist.
Gerne. Tschüss, Sarah.
Die Ermittlungen laufen also noch. Die Reflexe aber, die sind schon da. Die Taten wurden mit einem Messer verübt. Zack, Messerdebatte. Die Abschiebung des mutmaßlichen Täters ist vor der Tat gescheitert. Zack, Abschiebedebatte. Gudula Geuter in unserem Hauptstadtstudio. Lass uns doch mal sortieren, wer was gerade politisch will und ob sich damit tatsächlich die konkrete Tat von Solingen hätte verhindern lassen. Gudula, fangen wir mit der Tatwaffe an. Von den Ermittlern wissen wir ja, dass der Angreifer zielgerichtet mit einem Messer auf die Opfer eingestochen hat. Und das mitten auf dem Marktplatz. Das sorgt jetzt dafür, dass es zahlreiche Forderungen gibt, Messer auf Straßen zu verbieten. Die Bundesinnenministerin hat da ja schon vor der Tat angekündigt, einen Gesetzesvorschlag vorzulegen. Worum geht's denn genau? Also in Ihrem Vorschlag und auch in der aktuellen Debatte.
Also in dem, was Nancy Faeser vorgeschlagen hat, das ist, glaube ich, ungefähr auch das, was jetzt in der aktuellen Diskussion ist. Und das ist zum einen, dass bei feststehenden Klingen weniger erlaubt sein soll als bisher, um es ganz konkret zu machen, 6 statt 12 Zentimeter. Ansonsten ist ja jetzt schon so manches verboten, was wahrscheinlich viele gar nicht genau kennen. Es gibt Fallmesser, wo die Klinge dadurch rausgeht, dass man entweder das Messer umdreht durch die Schwerkraft oder dass man das rausschleudert, das ist schon verboten. Es gibt Butterfly-Messer, das sind die, wo der Griff sozusagen doppelt ausgeklappt werden kann, daher der Name. Und auch jetzt sind schon manche Springmesser verboten. In Zukunft sollen alle Springmesser verboten sein. Das sind die, wo man auf den Knopf drückt und dann kommt auf unterschiedliche Weise die Klinge raus, seitlich oder gerade. Das klingt alles ziemlich detailfreudig und ist es natürlich auch. Und die Frage ist, hat das eben irgendwas mit dem zu tun, was in Solingen passiert ist? Und zum Beispiel Alexander Trom, Innenpolitiker der CDU-CSU, hat heute Mittag bei uns gesagt, für so eine Tat wie in Solingen würde das keinen Unterschied machen. Und am Wochenende hat auch Sebastian Fiedler, SPD-Innenpolitiker, unserem Hauptstadtstudio gesagt, dass man eben unterschiedliche Situationen unterscheiden muss.
Nach meinem Eindruck werden jetzt Debatten, die in der Vergangenheit aus gutem und anderen Gründen geführt worden sind, jetzt mit diesem Thema vermischt, weil es sich bei der Tatwaffe um ein Messer gehandelt hat. Es gibt viele andere Gründe, die dafür sprechen, solch ein Messerverbot auszuweiten. Beispielsweise, dass es an Schulen unter Jugendlichen irgendwie zum guten Ton teilweise gehört, dass man Messer mit sich rumschleppt. Das hat mit der Debatte jetzt hier herzlich wenig zu tun.
Mit anderen Worten, wenn jemand einen terroristischen Anschlag begehen will, dann nimmt er auch was Verbotenes mit. Und wenn jemand sich rechtstreu verhält, etwas Verbotenes nicht mitnehmen will, dann kann das präventiv wirken, weil er dann im Moment eines Streits möglicherweise diese Waffe halt nicht zur Hand hat. Aber das ist eine andere Situation. Nichtsdestotrotz hat auch Bundeskanzler Olaf Scholz heute in Solingen und in Zusammenhang mit der Tat von Solingen auch nochmal auf diese, zumindest von der Ministerin, gewollte Verschärfung des Waffenrechts in dieser Hinsicht verwiesen.
Zumal es ja dann auch immer noch darauf ankommen würde, wie kontrolliert man sowas überhaupt? Ne? Sind da die Kapazitäten da?
Ja, also das ist einmal eine Frage der Kapazitäten und das andere eine Frage der Befugnisse. Aber wenn man Messerverbotszonen zum Beispiel einrichtet, dann kann man das durchaus tun. Nur man kann sich natürlich auch vorstellen, was das bei einem Stadtfest in Solingen bedeuten würde, wenn man das wirklich dann fein kontrollieren wollte. Also das sind dann kommunale Entscheidungen, aber das kann man auch nicht so einfach aus dem Handgelenk machen.
Weniger Tatwaffe, sondern mehr den Täter im Blick haben. So drückt das jetzt der CDU-Chef Friedrich Merz aus. Da gab es ja innerhalb von Stunden eine Neuauflage der Debatte über Migrationspolitik nach dieser Attacke von Solingen und Forderungen auch nach mehr Abschiebungen, aber auch stärkeren Grenzkontrollen. Hier finde ich auch wichtig zu schauen, wie viel Substanz da drin steckt, wie viel Neues, aber auch wie viel Machbares. Gudula, vielleicht fangen wir mal mit den Einreisen an, mit den Forderungen. Was ist denn da jetzt gerade auf dem Markt?
Um das zusammenzufassen, erstmal all diese Punkte, davon ist nichts neu. Aber es wird in diesem Zusammenhang eben wieder neu erhoben. Und da weist Friedrich Merz auf die sogenannten Dublin-Regeln hin. Das heißt, das sind die Zuständigkeitsregeln innerhalb der Europäischen Union.
Und deswegen müssen auch an den Grenzen nicht nur Kontrollen gemacht werden, sondern deswegen müssen an den Grenzen diese Flüchtlinge auch zurückgewiesen werden. Ich will es mal etwas salopp sagen. Jeder, der in Deutschland Asyl beantragt, ist schon mindestens ein Land zu weit gereist. Nach den europäischen Verordnungen muss im Erstzutrittsland ein Antrag gestellt werden, nicht in Deutschland. So, und deswegen müssen wir jetzt mal konsequent die Regeln anwenden und das heißt konsequent auch dafür sorgen, dass nicht noch weitere Flüchtlinge aus Afghanistan und aus Syrien nach Deutschland kommen.
Und gemeint ist damit, es sollen die Leute gar nicht erst nach Deutschland einreisen dürfen. Und das ist etwas, wo man sagen muss, so funktionieren diese Regeln nicht. Weder die aktuellen Dublin-Regeln, wie es heißt, noch auch nach der Reform des europäischen Asylsystems. Wer an der deutschen Grenze um Asyl nachsucht, über dessen Fall muss in Deutschland entschieden werden. Möglicherweise eben tatsächlich nur mit dem Verweis darauf, wir sind nicht zuständig, der muss in ein anderes Land. Allerdings funktioniert das nicht gut. Diese sogenannten Dublin-Überstellungen, davon gab es 70.000 Ersuchen, die Deutschland im vergangenen Jahr gestellt hat, mehr noch als das. Und dem standen etwa 5.000 tatsächliche Überstellungen gegenüber. Also das ist unbefriedigend, aber man kann das nicht lösen mit einer Zurückweisung an der Grenze. Dann sagt heute Alexander Trom, der schon genannte Innenpolitiker CDU/CSU, das wollen wir eben ändern, aber da müsste man eben dann wirklich an den ganz großen Topf der EU-Regeln ran. Etwas anderes könnte gelten, und das gibt es auch zum Teil schon in der Zusammenarbeit zum Beispiel mit der Schweiz, wenn man versucht, Menschen schon vor der Grenze in Zusammenarbeit mit der dortigen Polizei aufzugreifen. Da kann es möglicherweise dann tatsächlich dazu kommen, dass die Leute nicht nach Deutschland einreisen und dann auch nicht hier den Asylantrag stellen.
Wenn wir da auch nochmal den Bezug zu Solingen herstellen, dann haben wir es ja so, dass ein Tatverdächtiger jetzt aus Syrien stammt, der hätte abgeschoben werden sollen nach Bulgarien. Das ist nicht passiert. So, jetzt haben wir also nicht nur eine Einreisestopp-Debatte, sondern wir haben auch eine Abschiebedebatte.
Ja, das ist in dem Fall nicht Abschiebung. Das ist diese Dublin-Überstellung und dafür gelten andere Regeln als für Abschiebungen. Da ist hier die Frage, ob der untergetaucht war, ob er nur nicht angetroffen wurde. Da gelten jeweils unterschiedliche Fristen. Aber in diesem Fall war Bulgarien auch bereit, den aufzunehmen. Und das hat einfach nicht funktioniert. Und eine andere Frage, und auch die existiert, ist die Abschiebefrage.
Und bei dieser Frage, welche Evergreens werden da gerade wieder diskutiert?
Das sind einmal auch wieder von Friedrich Merz in einem Newsletter, den er verschickt hat, eine ganz allgemeine Forderung nach Verschärfung von dem, was er Abschiebegewahrsam nennt. Das heißt, das bezieht sich entweder auf den Ausreisegewahrsam oder auf die Abschiebehaft. Und für beides wurden schon in dieser Legislaturperiode die Regeln deutlich verschärft. Also da müsste man sehen, was damit konkreter gemeint ist. Eine Konkretisierung bringt zum Beispiel Mario Vogt, CDU Thüringen, der sagt, man müsste für Thüringen überhaupt erstmal Abschiebehaftplätze bauen. Und das ist tatsächlich in der Praxis ein Problem, dass es Bundesländer gibt, die keine Abschiebehaftplätze haben, die auf andere Länder verweisen, sodass dann auch viele, viele Kilometer die Bundespolizei die Leute in der Gegend herumfährt. Und dass es insgesamt eben zu wenig gibt. Aber das ist sozusagen ein Detail und auch keine rechtliche Regelung, sondern das ist eben die Frage, baue ich das oder baue ich das nicht? Aber das sind also erstmal allgemeine Abschiebefragen. Und dann stellt sich eben sehr viel konkreter die Frage für Afghanistan und für Syrien.
Wo wir eigentlich ja so eine Art von Stopp haben und es aber jetzt auch schon unlängst, auch vor der Tat, schon Forderungen danach gegeben hat, wieder in die Bürgerkriegsländer, Kriegsländer zu abzuschieben. Das ist jetzt auch nochmal, seit dem Wochenende hat das auch nochmal Konjunktur.
Das hat auch nochmal Konjunktur und da haben wir eben einmal tatsächliche Probleme. Also will man mit solchen Regimen Ansprechpartner suchen und zusammenarbeiten? Will man die Bundespolizisten, die die Abschiebung durchführen, gefährden? Und da gibt es ja dann die Überlegung, zum Beispiel mit Nachbarstaaten zusammenzuarbeiten. Da gab es heute die Frage in der Regierungspressekonferenz, wie weit man ist. Und wie immer war die Antwort, reden wir nicht öffentlich drüber, aber wir arbeiten dran. In jedem Fall würde das ein anderes mögliches Problem nicht lösen. Das muss es aber nicht in allen Fällen geben, nämlich das Verbot des sogenannten Refoulement, das heißt, niemand darf in die Gefahr von Tod oder Folter geschickt werden. Und das darf man auch nicht über Bande machen. Das heißt also, wenn es, und das müsste eben konkret festgestellt werden, jeweils von Gerichten, wenn es eine solche Gefährdung gibt, dann müsste man sich im Zweifel von Usbekistan oder wen auch immer man da im Blick hat, zusichern lassen, dass dann nicht weitergeschoben wird nach Afghanistan. Bei Syrien haben wir nach wie vor das zusätzliche Problem, dass es da eben Gerichtsentscheidungen gibt, die sagen, man kann dahin nicht abschieben. Da hat es eine große Gerichtsentscheidung, Oberverwaltungsgericht Münster, gegeben, die das anders sieht. Die ist aber umstritten. Wir hatten jetzt schon ein Verwaltungsgericht, das dem nicht folgt. Da geht es unter anderem um die Frage, welchen Quellen man glaubt oder nicht glaubt. Also die Sache ist im Fluss und ist aber nicht einfach eine Frage der politischen Entscheidung, sondern da steckt mehr dahinter.
Jetzt haben wir es ja seit der Tat von Solingen sozusagen mit einem Dreiklang zu tun, der Forderungen und der neu aufgelegten Debatten. Dritte Forderung ist eben, die Sicherheitsbehörden mit mehr Befugnissen auszustatten oder wahlweise mit mehr Personal. Das hat überraschenderweise ja auch Frank-Walter Steinmeier gefordert als Bundespräsident, überraschend deutlich. Wie verläuft die Debatte denn ansonsten? Wer mischt da sonst noch mit?
Also das fand ich auch beachtlich. Erstens, weil es der Bundespräsident war und zweitens, weil das eigentlich ein Punkt ist, der mit dieser konkreten Debatte nicht so viel zu tun hat. Der Tatverdächtige jetzt war vorher nicht auffällig geworden und da kann man natürlich fragen, hätte er das werden müssen? Das ist aber keine Frage des Bundeskriminalamts. Da sind wir eher bei Verfassungsschutz oder bei anderen oder bei gesellschaftlicher Aufmerksamkeit. Ansonsten geht es bei diesen neuen Befugnissen, die das Bundeskriminalamt ja bekommen soll, einmal um automatisierte Gesichtserkennung, und zwar in Internet und in Social Media, dann um heimliches Betreten der Wohnung, zum Beispiel um Trojaner zu installieren, und um heimliche Wohnungsdurchsuchungen. Und da waren eben die letzten Wortmeldungen, die ich vor allem im Blick habe, schon Bundesjustizminister Marco Buschmann, der diesen heimlichen Wohnungsdurchsuchungen eine sehr scharfe Absage erteilt hat. Und zum Beispiel auch der Deutsche Anwaltverein sagt, es wäre noch gar nicht klar, wo man sowas jemals brauchen könnte, weil es eben die Fälle gibt, wo, wie zum Beispiel bei den Sauerland-Attentätern, da wurden mal Fässer ausgetauscht mit möglichen Anschlagsstoffen. Da gibt es aber längst ein Verfahren des Generalbundesanwalts in solchen Fällen und dann gelten diese Gesetze gar nicht mehr, dann gilt die Strafprozessordnung. Oder aber man ist noch nicht so weit, dann kann man aber zur Gefahrenabwehr natürlich da reingehen und irgendwelche Tatmittel beseitigen und Ähnliches. Also die Debatte ist noch ziemlich am Anfang und ich habe mich, wie gesagt, über die Äußerung von Herrn Steinmeier etwas gewundert, weil das für mich nicht im Kern der hiesigen Diskussion liegt.
Und das, muss ich sagen, mal so zusammenfassend, habe ich bei dir jetzt direkt oder indirekt auch aus allen Antworten eigentlich rausgehört, dass da zumindest ein Fragezeichen bleibt, ob es bei all diesen Debatten tatsächlich darum geht, wie die konkrete Tat von Solingen hätte verhindert werden können oder ob da vielleicht auch was anderes hintersteckt.
Bei den Messern zum Beispiel würde ich sagen, ja genau. Das ist eine Diskussion, wo man froh ist, habe ich den Eindruck, jetzt ein konkretes Thema zu haben, über das man reden kann, aber eigentlich passt es nicht ganz. Und dann ist es natürlich so, wenn ein potenzieller Täter nicht im Land ist, dann kann er auch nichts tun. Aber das ist nur eine sehr allgemeine Feststellung. Und konkreter kann man eben fragen, was ging schief bei dieser nicht geklappten Dublin-Überstellung nach Bulgarien? Aber das ist natürlich auch nicht zielgerichtet jetzt. Das ist einfach eine Überstellung, die in einem Fall nicht funktioniert hat, wo man keine Anhaltspunkte für eine Gefährlichkeit dieser Person hatte. Also in solchen Fällen ist es einfach schwierig, mit konkreten Antworten zu kommen.
Ein mutmaßlicher Terroranschlag, der die Debatten über Migration und Sicherheit befeuert und das kurz vor den wichtigen Wahlen in Thüringen und in Sachsen. In Bundesländern also, in denen die AfD nach jüngsten Umfragen vorne liegt. Darüber können wir jetzt mit Daniel Kubiak sprechen. Er ist Soziologe an der Humboldt-Universität Berlin mit Schwerpunkt Ostdeutschland und Migration. Und er ist einer der zwei Köpfe im Podcast Berlin.Ost.Migrantisch. Hallo Daniel.
Hallo Sarah.
Wie spielt das Thema Solingen, der Anschlag, die Attacke da gerade in den Wahlkampf im Osten rein, der ja jetzt in ein paar Tagen in gleich zwei Bundesländern stattfindet?
Ja, ich meine, es ist erstmal eine ziemlich bedrückende Situation, ne, weil man eigentlich das vorhersehen konnte. Es gab dieses Attentat und einige der Kandidatinnen, vor allem in Thüringen, waren relativ schnell darin, daraus politische Schlüsse zu ziehen und das für den Wahlkampf zu nutzen. Und als Sozialwissenschaftler, der sich ja nicht nur mit Ostdeutschland beschäftigt, sondern tatsächlich auch in der Migrationsforschung arbeitet, war das erstmal sehr bedrückend zu wissen, das wird jetzt sofort politisch genutzt und am Anfang ja sogar, bevor man überhaupt wusste, was passiert. Jetzt wissen wir immer mehr, haben wir auch gerade gehört, wieso die Situation ist. Mutmaßlich ein islamistischer Täter, Geflüchteter, der hätte schon abgeschoben werden müssen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr gute Vorlage, aus dieser Diskussion gleich eine migrationspolitische Diskussion zu machen.
Vor allem für die Parteien, die das sowieso machen. Ne?
Für die Parteien, die das sowieso machen, was ich sehr, sehr schade und auch gefährlich finde, weil ich glaube, dass da natürlich ganz, ganz viele politische Fragen reinspielen und eben nicht nur Migration. Und was wir jetzt auch sehen, ist, dass sich vor allen Dingen die Parteien Mitte-Rechts bis rechtsextrem, dass die sich ja jetzt auch ein bisschen überbieten wollen in ihren Forderungen. Also der Mario Vogt von der CDU, der dann irgendwie versucht, irgendwie Björn Höcke sozusagen noch zu überbieten mit Forderungen, Antimigrationsforderungen. Was wir als Sozialwissenschaftler eigentlich wissen, dass das immer nur dem Original nutzt.
Die AfD zum Beispiel in Thüringen, die spitzt es ja ganz fokussiert jetzt schon in den sozialen Netzwerken zu, auf Höcke oder Solingen. Ja. Ne? Also stellt auch diesen Zusammenhang ganz klar her.
Das ist etwas, was wir sowieso beobachten. Ne? Also wir sehen auch, dass die AfD gerade in Thüringen auch den Osten stark missbraucht. Also dass sie ständig, und eine Kollegin von mir, Sophie Schmalenberger, nennt das Wendetheater. Also dass sie so ein Wendetheater aufführen und die ganze Zeit so Herleitungen machen, die irgendwas mit Ostdeutschland zu tun haben und das dann auf sich einzahlen lassen wollen. Und jetzt machen sie das halt mit Solingen ganz genauso. Das ist eigentlich ein Missbrauch von einer schwierigen Situation. Und es ist politisch erfolgreich.
Also das zieht tatsächlich.
Ja, also wir werden es natürlich erst bei den Wahlen dann sehen. Das ist ja jetzt in einer Woche erst. Aber ich befürchte, dass wir es sehen werden. Wir haben es ja auch bei den Europawahlen tatsächlich gesehen, wo es kurz vorher den Anschlag in Mannheim gab mit einem toten Polizisten. Und wir haben dann auch da gesehen, dass es halt sehr politisch eben genutzt werden konnte.
Und wo auch da das Thema Migration, das Politikthema Nummer eins geworden ist, ne? Obwohl es ja eigentlich mit dem Alltag der Menschen gar nicht so zu tun hat und für die gar nicht das Top-Thema in deren Alltag ist. Wie erklären Sie sich das?
Genau, naja klar, es gibt so bestimmte Themen, die kann man immer zu so Triggerpunkten machen. Meine Kollegen Thomas Lux, Linus Westhäuser und Steffen Mauer haben das ja so genannt, die Triggerpunkte. Und man kann mit diesem Thema Migration sehr gut triggern. Aus meiner Perspektive gibt es in Thüringen, also vor allen Dingen in Thüringen, aber auch in Sachsen ganz viele Probleme, die mit Infrastrukturen zu tun haben, die mit Verwaltung zu tun haben. Es gab jetzt gerade den Bericht, der zeigt, dass alle ostdeutschen Bundesländer vor allen Dingen von Zuwanderung profitieren, also dass die wirtschaftlichen Bedingungen noch schlechter wären, gäbe es keine Zuwanderung. Und wir haben teilweise Bundesländer, Sachsen-Anhalt, Thüringen gehören dazu, in denen es auch eine starke Schrumpfung, also eine demografische Schrumpfung der Gesellschaft gibt. Das heißt, eigentlich braucht man Migration. Was wir in unserer Forschung sehen, dass uns die Leute sagen, also die zugewanderten Menschen sagen, die man eigentlich braucht, die man für den Arbeitsmarkt braucht, dass sie uns sagen, ja, eigentlich gehen oder bleiben und ich würde mich eher fürs Bleiben entscheiden. Ich hatte einen, den ich interviewt habe, der mir dann gesagt hat, er bleibt noch so lange in Sachsen-Anhalt, solange seine Kinder noch in der Kita sind, weil es so schwer ist, Kita-Plätze zu bekommen. Aber sobald die Kinder schulpflichtig sind, wird er nach Westdeutschland gehen, weil der Rassismus, der Alltagsrassismus, den er erlebt und auch die, das ist in Magdeburg, auch die Verwaltung, die sehr langsame Verwaltung, diese langsame Auslandbehörde, ihn einfach dazu treiben, zu sagen, ich suche mein Glück woanders. Das ist jemand, der ist in Vollzeit im Job und trägt so ein Potenzialprodukt bei und sagt halt, nee, hier im Osten habe ich keine Zukunft. Diese Debatten schaden auch den Bundesländern. Und man müsste natürlich über Islamismus diskutieren, man muss Deradikalisierungsprogramme und Prävention fördern. Da braucht es Strukturen, es braucht Strukturen für die migrantische Zivilgesellschaft. Die müssen eigentlich gefordert werden. Also wir müssen darüber reden, wie können wir diese Institution und diese Zivilgesellschaft stärken, um eben präventiv gegen Islamismus beispielsweise auch vorgehen zu können.
Du sagst schon eigentlich, weil da offenbar noch Luft nach oben ist und weil das ja auch gar nicht der Kern der Debatte ist, wie jetzt nach Solingen diskutiert wird. Schauen wir doch mal auf den Osten, wo jetzt gewählt wird. Thüringen, Sachsen, inwieweit spielen denn da Islamismus und Deradikalisierungsmaßnahmen überhaupt eine Rolle?
Ich habe halt das Gefühl, darüber wird relativ wenig diskutiert. Es geht viel um Migration, aber um sozusagen diese Ideologie, gegen die man ja auch was tun kann. Es gibt ja Projekte und es gibt ja Ansätze, um früh Prävention zu machen, politische Bildung in der Schule zu stärken. Dass das aber irgendwie weniger ein Thema ist, ja, sondern dass das irgendwie auf Migration bezogen wird, das ist so ein allgemeines Problem, dass man glaubt, mit weniger Migration löst man alle Probleme.
Du sagst also, da gibt es eben diejenigen, die sich da jetzt so ein bisschen als Kümmerer, Kümmererin inszenieren und so tun, als könnten sie das alles auch jetzt in der Landespolitik eben lösen. Muss denn nach einem solchen Anschlag damit gerechnet werden, dass jetzt das auch ins Negative kippt und zieht und dass zum Beispiel auch rassistische Attacken zunehmen? Das ist ja leider oft nach islamistischen oder anderen Terroranschlägen so gewesen in der Vergangenheit, ne?
Ja, also persönlich gesprochen habe ich davor große Angst, als Sozialwissenschaftler gesprochen oder als jemand, der sich sozusagen Gesellschaft beobachtet. Ja, also das ist nicht unwahrscheinlich. Wir haben das ja jetzt in Rotherham gesehen mit den Fake News, also der Behauptung, da hätte ein Flüchtling in England gemordet, und haben dann diese Ausschreitung gesehen, die mich sehr stark, jetzt nicht als Zeitzeuge, weil ich damals noch zu jung war, aber als Forscher, weil ich nämlich zu Rostock-Lichtenhagen forsche, an Rostock-Lichtenhagen erinnert hat, also wo sozusagen falsche Erzählungen über die Situation der Leute vor Ort dazu geführt haben, dass dann Flüchtlingsunterkünfte angegriffen wurden. Und tatsächlich mache ich mir darum große Sorgen. Wir forschen auch in Solingen. Also ich bin in einem Forschungsprojekt, was in Solingen forscht. Das ist eine Stadt, die also vor allen Dingen dazu forscht, wie an den rassistischen Anschlag von 1993 erinnert wird. Und diese Stadt ist sowieso schon in Aufruhr. Ja, also weil es ja auch in jüngster Zeit dort Brandanschläge gab auf Häuser in Solingen. Und es bringt diese ganze Gesellschaft und die Zivilgesellschaft stark in Aufruhr. Und es gibt dann immer wieder ganz unterschiedliche Reaktionen. In Solingen gibt es sehr viel Solidarität mit beispielsweise den Opfern damals und heute. Ja, ich bin so ein bisschen, ich hoffe, dass es nicht so sehr missbraucht wird, dass es in Gegengewalt umschlägt. Mhm. Ja, das ist ja letztendlich genau das, was dann passiert. Es findet Gewalt statt. Das könnte in Gegengewalt umschlagen. Wir haben es in England gesehen und ich mache mir da wirklich große Sorgen, ja.
Dabei hat ja auch Gewaltkriminalität, habe ich jetzt wieder gelesen, insgesamt zugenommen in den vergangenen Monaten und Jahren. Das zeigen Statistiken. Und am Wochenende haben da Extremismusforscherinnen und Forscher von einer Verrohung der Gesellschaft gesprochen. Fehlt es da der Politik noch an Antworten, beziehungsweise vielleicht ein bisschen konstruktiver gefragt, welche könnten das sein?
Also ich glaube, erstmal muss man mit den Zahlen so ein bisschen vorsichtig sein, weil die Gewaltkriminalität hat auch deswegen jetzt so stark zugenommen, weil es halt die Corona-Jahre gab und weil Menschen einfach nicht auf der Straße waren. Und man muss sozusagen, wenn man sich diese Kurven anguckt, muss man vergleichen mit 2020 und 2019. Und auch dann sieht man einen Zuwachs, der ist allerdings dann eben nicht so steil, wie er in diesen Kurven aussieht. Und ja, also eine Verrohung der Gesellschaft offensichtlich, also die Gewalt steigt gleichzeitig, soweit ich das gesehen habe, sinken aber Morde. Also es gibt auch teilweise andere Gewalt, die stärker in den Vordergrund tritt. Ich finde das immer ein bisschen schwierig zu sagen, die Politik hat das Problem nicht erkannt. Also das, wenn es so wäre, dann würde das ja bedeuten, es gäbe quasi keine Polizei und man würde diese Taten nicht aufklären. Also soweit ich weiß, gerade was Mord- und Tötungsdelikte betrifft, ist die Aufklärungsrate ziemlich gut. Das heißt, die Polizei ist eigentlich in der Lage, da dann zumindest aufzuklären. Wir sehen auch, dass es politische Maßnahmen gibt, also Waffenverbotszonen, Videoüberwachung. Wir sehen aber auch, dass das nicht unbedingt dann die Lösung ist, also dass das das Problem nicht löst. Und was ja sozusagen, also als Sozialwissenschaftler, was wir immer als Lösung sehen, ist Gewaltprävention, also da schon sehr, sehr früh anzufangen. Und das ist dann wieder Landesebene, weil tatsächlich Gewaltprävention in Schulen sicherlich ein Thema ist, wo dann die jeweiligen Bundesländer was tun können. Gleichzeitig sprechen wir über einen großen Lehrermangel. Lehrerinnen berichten davon, dass sie teilweise froh sind, wenn sie überhaupt Unterricht machen können. Und dann auch noch zu fordern, dass die sich jetzt auch noch um dieses Problem der Gewalt kümmern, ist dann natürlich auch wohlfeil. Also vielleicht wäre das was Bundesländer angehen könnten, mehr SozialarbeiterInnen und politische Bildung in Schulen zu machen. Das wäre zumindest Bundeslandaufgabe. Das wäre also für den Wahlkampf etwas, was man fordern könnte.
Sagt Daniel Kubiak, der Soziologe von der HU. Vielen Dank dafür, nochmal für diesen Appell auch am Ende und für das Gespräch. Und ich kann, weil es einfach thematisch auch so total gut passt, noch ein kleines Teasing anschließen für ein hauseigenes Deutschlandfunkprodukt. Wir haben uns damit beschäftigt, wie der Osten tickt. Ja, ja, also der in der Anführungsstrichen Osten. Genau. Warum Populisten punkten können, was gegen den Frust hilft und ob Demokratie im Osten tatsächlich anders geht. Also rund um die Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und auch Brandenburg, da kommen wir in dem Podcast Fokus Landtagswahl mit verschiedenen Menschen ins Gespräch, die ihre jeweils sehr eigene Perspektive auf Ostdeutschland dann mitbringen. Und da geht es meinen Kolleginnen und Kollegen vor allem ums Zuhören oder darum, auch ein bisschen besser und mehr zu verstehen. Alle vier Gespräche, Fokus Landtagswahlen, die gibt es schon zu hören in der Deutschlandfunk-App und im Feed von Zur Diskussion. So, das wollte ich doch noch losgeworden sein. Ansonsten vielen Dank an der Stelle und viele Grüße nach Berlin.
Danke, tschüss.
Der Tag an diesem 26. August 2024, quasi monothematisch, zumindest mit einer Überschrift. Und ich persönlich halte das auch für angemessen, 3 Tage nach diesem Anschlag von Solingen. Feedback ist wie immer sehr gern gesehen und gewünscht. Gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Feedback in alle Richtungen. Also vielen Dank an dieser Stelle. Ich bin Sarah Zerback. Tschüss und bis zum nächsten Mal.